uns wurde ein Piranha dann serviert, also ein Stück von einem Piranha. Wir haben schon noch gemerkt, dass die Einwohner dort auch Interesse an uns hatten. Also da gibt es ja auch nicht jetzt so viel Abwechslung. Das Licht der Taschenlampe fiel dann aber auch ein bisschen oberhalb der Hand. Und da saß dann doch ein kapitaler Skorpion. Zum einen, der eine oder andere von uns stand ja noch im Wasser und hat also dort geschaut. Ich war zum Zeitpunkt nicht mehr im Wasser. Aber ja, wir haben dort eine Schlange gesehen. Aber das zeigt auch an dieser Stelle, dass man den genauen Blick braucht. Also auf dem ersten Blick sah das gar nicht so aus, als wären so viele Tiere dort. Und wenn man dann genauer geschaut hat, hat man gemerkt, es ist ja alles voll. Ich meine, die Panzerwälse schwimmen ja nicht wild da umher, sondern wie gesagt, der erste Blick ist eigentlich nur, da muss was sein. Und dann erst erfasst man, dass ja eigentlich alles voll gewesen ist. Viele Ausschnitte, die wir dort gesehen haben, sahen aus wie ein perfekt eingerichtetes Aquarium. Also mit allem Enrichment, was man sich so vorstellt. Ich glaube, das stellt sich kaum jemand so vor, wenn man sagt, da gibt es einen Ort, wo eben jetzt die roten Neons gezüchtet werden. Dann denkt man nicht, dass man wirklich erst durch den Dschungel da durchgeht, Trampelfahrt mit einer Machete voran und dann eben an solches oder solche Wasserbassins dort vorfindet. Plötzlich kam etwas aus dem Wasser und wir waren uns nicht so ganz sicher. Und plötzlich blubberte es immer mehr um uns herum und es waren eben die dort für diese Region typischen, aber auch nach wie vor sehr seltenen Wasserdelfine. Geräusch von der ein oder anderen Kakerlake, die über das Zelt gelaufen ist. Man hörte also leicht diese Beine, wie sie dann eben über das Zelt krabbelte.
Tropenfieber, der Podcast von JBL. Moderator Matthias Wiesensee und heute zu Gast Gordon Bonnet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tropenfieber, dem Podcast von JBL. Wir sind immer noch auf der Reise in Kolumbien, auf unserer Expedition. Und heute haben wir einen Teilnehmer ans Mikrofon geholt, der mit mir einige Stunden in Kolumbien verbringen konnte, durfte, musste, einige Tage sogar. Das ist der Gordon Bonnet vom ZZF. Und ja, Gordon, stell dich am besten selber vor, bevor ich was Falsches sage.
Ja, Matthias, sehr gerne. Ich bin Geschäftsführer vom Zentralverband der Zoologischen Fachbetriebe, der vor 75 Jahren gegründet wurde und gleichzeitig auch von der WZF GmbH. Wir richten vor allen Dingen alle zwei Jahre die Weltleitmesse der Heimtierbranche, die Interzoo, aus. Und für mich war es deswegen natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, hier so viele Tiere, die wir zum Teil ja auch als Heimtiere kennen, vor Ort in Kolumbien zu erleben. Eine fantastische Reise.
Gordon, wir haben uns ja beide auf einen Ort verständigt. Wir haben ja auch noch weitere Interviews. Welchen Ort hast du dir ausgesucht und warum?
Ach, es ist die Qual der Wahl gewesen, weil jeder Ort wirklich eine eigene Ausstrahlung, eine eigene Faszination mit sich gebracht hat. Aber für mich war Santa Rosa sicherlich dann nochmal ein ganz besonderer Punkt. Wir waren gar nicht so lange dort vor Ort, aber die besondere Mystik dort aus dem Ort, die Menschen, aber auch die unterschiedlichen Tiere, die wir dort erleben durften, ja, führt mich dazu, dass das meine Wahl ist.
Ja, ich habe nebenbei die Bilder auf, die können wir natürlich per Audiosignal nicht rübersenden. Wir werden sie in den Post mit einbauen. Aber beschreib doch mal, als wir ankamen, was du da erlebt hast. Was war dein erster Eindruck? Was konnte man da sehen?
Ja, man muss sich das so vorstellen. Es ist ja eine Gegend, in der es gar nicht viele Verkehrswege gibt, sondern alles konzentriert sich eben auf den Fluss. Und wir sind also dort auf dem Fluss unterwegs gewesen und kamen dann an einer Stelle an, wo man erst gar nicht sofort das Dorf erkannt hat, aber dann doch sich die ersten Hütten abgezeichnet haben. Und sind dann mit unserem Boot angelandet und hatten eine Hütte, die auch direkt dort an dem Fluss gewesen ist. Hütte heißt dann eben, es sind ganz einfache Bedingungen dort. Es ist ein aus Holz gebautes Haus auf Stelzen mit einem Blätterdach. mit einfachsten hygienischen Umständen, die wir dort hatten. Also das sind dann Toiletten, wo man dort mit Regenwasser entsprechend nachspült und es gibt auch nicht wirklich Strom dort. Aber immerhin, es gab ein paar Sonnenkollektoren, sodass es in den Abendstunden, also ab 18 Uhr ist es da abends wirklich stockfinster. Und dann gibt es so eine Zeit von 18 bis 21 Uhr, wo dann eben hier und da auch mal eine Glühlampe über die Sonnenkollektoren eingespeist dann eben auch brennen kann.
Und das heißt, die haben auch Strom? Sorry, dass ich dir ins Wort
falle. Also tatsächlich, es war, man sieht auf der einen Seite diese sehr einfachen Hütten dort und dann aber auch sogar recht modern aussehende größere Sonnenkollektoren, die bei den einzelnen Hütten standen. Bei einer Hütte war da zusätzlich noch eine Parabolantenne und man sah also dahinter, da gab es auch einen Fernseher, das war so ein Gemeinschaftsraum, wo dann mehrere Leute auch abends mal vielleicht irgendwas geschaut haben. Und was auch auffällig an dem Ort war, es gab also eine Rasenfläche, das kannten wir aus anderen Dörfern anders. Und die Rasenfläche entpuppte sich aber auch als ein Lieblingsort der Kröten. Das haben wir dann abends gemerkt. Da war es sogar relativ schwer, wenn man dann auf dem Weg zur Toilette unterwegs war, musste man sehr genau leuchten, damit man nicht auf die teilweise sehr kleinen Kröten, die waren manchmal so groß wie ein Tischtennisball, aber manchmal so groß wie ein Tennisball, dass man wirklich da nirgendwo drauf tritt, weil es waren Hunderte, die auf der Wiese dann abends gesessen haben. Und das zeichnete auch den ganzen Ort aus. Es war so, dieses Dorf, es waren ein paar Hütten dort verteilt mit den entsprechenden, ja, alles natürlich aus Naturmaterialien, also auch das Holz und die Palmen dort, Palmendächer konstruiert. Dann gab es eine Stelle, wo die Wäsche getrocknet wurde. Die Wäsche wird ja im Fluss gewaschen und auch so aus einer Rinde wird das Waschpulver dann eben gebaut. Und da gibt es dann, also gab es einen größeren Bereich, wo dann eben auch Wäsche getrocknet wird. Also ein sehr kompakter Ort mit sehr freundlich aussehenden Menschen. Die Kommunikation wäre nicht immer ganz so einfach, denn entweder es wird Spanisch gesprochen oder aber doch eine für uns unbekannte Sprache der Einheimischen dort. Und da musste man sich oftmals einfach mit Händen und Füßen verständigen. Aber ja, die Menschen waren unheimlich nett. Also das war das, was für mich so der erste Eindruck war. Eine Menge von Tiergeräuschen und die freundlichen Menschen, die da eben sehr kompakt dort gelebt haben.
Du sagst gerade Tiergeräusche. Ich meine, wir waren ja auf der Suche nach Fischen. Wir waren aber auch auf der Suche nach Tieren an Land. Haben die Leute da auch Haustiere? Also so wie wir uns das bei uns in der Branche auch vorstellen, oder ist das da etwas anders?
Also ich glaube, das Zusammenleben mit Tieren, was wir, ich sag mal, Städter in Deutschland ja nur noch sehr rudimentär haben, ist für die Menschen, glaube ich, ein ganz anderer Alltag. Also dort, wir hörten die Webervögel, es waren überhaupt eine Menge Vögel dort, auch Amazonen in den Bäumen und wir haben auch manchmal größere Gruppen von Aras gesehen, in ziemlicher Höhe, wie sie über das Dorf geflogen sind, gehört haben wir sie in jedem Fall auch. Und Tiere in dem Fall werden so nicht gehalten, aber es gibt natürlich die Nutztiere, also die hatten ein größeres Hausschwein dort, was auch sehr neugierig war, das haben wir gesehen. Und manche der Amazonen, ja, waren quasi soweit domestiziert, als dass sie sich haben anlocken lassen durch ja, Körner oder was man ihnen eben so angeboten hat. Also, aber klar, ich sag mal, diese klassische Heimtierhaltung, wie wir sie kennen, gab es weniger. Aber wir haben zum Beispiel auch einen sehr ja, jungen Welpen dort gesehen, vor einer Tür sitzen. Aber auch da ist der Umgang mit den Tieren sicherlich anders. Also sehr liebevoll auf der einen Seite. Aber die Hunde, die streuen natürlich dann da von Haus zu Haus und sehen, wo mal ein bisschen was für sie abfällt. Aber sie werden nicht nur geduldet, sondern die Menschen gingen auch sehr liebevoll mit um.
Ja, ich glaube, das war der einzige Ort, wo ich bewusst auch noch Gänse gesehen habe und vor allen Dingen weniger Hühner. Die Hühner sind uns ja an anderen Orten, ich möchte das jetzt nicht so sagen, aber ziemlich auf die Nerven gegangen. Auch wenn sie für das morgendliche Frühstücksei gesorgt haben oder Rührei.
Stimmt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade nicht an die Hühner denken konnte, denn die haben wir durchaus morgens auch schon mal gerne so um 1 Uhr, 1.30 Uhr gehört. Ich habe auch eigentlich mal gedacht, dass Hähne sich eher morgens bemerkbar machen, wenn die Sonne so aufging. Das wäre dann, naja, so kurz vor 5 gewesen. Aber manche der Hähne haben also auch schon mal so um 2 oder um 3 Uhr morgens losgelegt. Also auch diese, wie gesagt, vielen Tiergeräusche, mit denen muss man einfach umgehen, wenn man in so einer Gegend ist. Aber ich habe es gerade genossen.
Das glaube ich. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zu den Tieren, die uns Aquarianer, Terrarianer interessieren. Wie habt ihr denn Tiere, oder wir waren ja zusammen auch in einer Gruppe, wie haben wir denn eigentlich Tiere gesucht? Sind wir dann einfach ums Dorf gelaufen oder sind wir auch irgendwo hingefahren? Was haben wir da unternommen, um auf Tiere überhaupt zu treffen? Und welche haben wir getroffen?
Gut, also wir waren ja dort an einem Nebenarm des Inirida Rivers. In dem großen Fluss haben wir ja weniger geschaut. Ich meine, wir haben mal aus dem großen Fluss einen Piranha, der für uns gefischt wurde, dann eben mittags verspeist, was auch sehr gut war. Aber da haben wir weniger gesehen, sondern ja, man wird es hier quasi so als nochmal Nebenabend des Nebenabends bezeichnen, was letztlich kleinere Tümpel waren. Da haben wir gesehen und es war nicht immer ganz so einfach, weil die Wassertiefe da auch nicht so sehr hoch gewesen ist, dann auch Fische zu finden. Aber klar, unter der Wasseroberfläche natürlich Neons beispielsweise. Also man musste schon seinen Ort finden und das hat uns sehr geholfen, wenn wir uns einfach in das Wasser hineingelegt haben und haben uns dann ruhig verhalten und haben dann einfach geschaut, was wir dort sehen. Ob das eben Buntbarsche gewesen sind oder Welse, haben wir jetzt an dem Ort nicht ganz so viele gesehen, aber das war sicherlich auch eine ganz andere Art der Betrachtung, die ich auch noch nie so kannte. Tatsächlich bin ich einfach in der Vergangenheit noch nie in einem Fluss dann auch schnorcheln gewesen, sondern immer im Meer. Im Meer ist es ganz anders, ja. Man schwimmt und schaut nach unten und sieht dann eben dort die Fische über den Korallen. Und hier ist es eher so, dass man sich am besten wirklich ins Wasser legt und dann langsam auch fortbewegt. Und dann kann man doch eine ganze Menge Fische auch sehen, da wo man es vielleicht vorher gar nicht vermutet hatte. Was wir an diesem Ort allerdings auch gemacht haben, und das war auch ein besonderes Erlebnis, wir waren ja auch einmal nachts unterwegs. Also das heißt, da braucht man eine starke Unterwassertaschenlampe. Als wir da abends unterwegs waren, war das sicherlich für Freunde der Terroristik auch ein besonderes und teilweise etwas spooky Ereignis. Denn nachts dort unterwegs zu sein, mit all den Geräuschen, vorbei an teilweise, untertassengroßen Spinnen, aber auch zum Teil an eher, schon so richtig tellergroßen Spinnen von den Ausmaßen mit sehr langen Beinen, teilweise auch Springspinnen, das hatte dann schon was. Und ich weiß nicht, Matthias, du wirst dich sicherlich noch gut erinnern, den Moment, als wir in das Wasser schauten und leuchteten, um dort die Fische zu sehen. Und einer von uns hatte seine Hand an dem Baumstamm und sagte immer, oh, unter deiner Hand ist aber eine ganz schön große Spinne. Und dann haben wir auf die Spinne geleuchtet und das Licht der Taschenlampe fiel dann aber auch ein bisschen oberhalb der Hand. Und da saß dann doch ein kapitaler Skorpion mit kleinen Scheren und einem ziemlich großen Stachel, jedenfalls gemessen an der Größe des Skorpions. Und das war so ein Moment, mir ging es zumindest so, wo ich dachte, ja, Respekt, man muss auch sehr genau aufpassen, wo man seine Hand jetzt gerade so ablegt, denn der war ja durchaus giftig, aber gleichzeitig auch ein faszinierendes Tier, den er genau betrachtet, und er hatte auch so eine schöne Blaufärbung. Es gibt viel zu entdecken, vor allen Dingen, wenn man sehr genau hinschaut. Und im Dunkeln hat man immer nur, den Kegel der Lampe, den Lichtkegel dort und sieht auf diese Dinge und entdeckt dann auch wieder nochmal näher.
Das stimmt, genau. Den Skorpion, den du ansprachst, das handelt sich um einen Rindenskorpion. Die Art müssen wir noch genauer bestimmen, aber es gehört zur Gruppe der Rindenskorpione. Und der ist natürlich giftig, zählt auch zu den Gifttieren, ist aber von der Einstufung, sage ich mal, auf dem Level einer Hornisse. Also man kann sich das schmerzlich schon gut vorstellen, dass das nicht lustig ist. Es ist aber nicht lebensgefährlich. Aber genau was du sagst, es ist ja unheimlich wichtig, achtsam zu sein. Deswegen haben wir gesagt, zieht euch lange Hosen an, geht nicht mit Flipflops bitte durchs hohe Gras, gerade im Dunkeln. Unser Guide, der uns da begleitet hat, für die war das ja, glaube ich, auch ziemlich spannend, mal die Fische anzugucken, die nicht für Nahrung gedacht waren, sondern einfach zur Zierde, ist ja plötzlich auch stehen geblieben an einer Stelle, hat uns zu sich gerufen und hat dann aber gesagt, wir sollen wirklich vorsichtig sein und auch nicht näher gehen. Was war denn da los?
Naja, also zum einen, der ein oder andere von uns stand ja noch im Wasser und hat also dort geschaut. Ich war zum Zeitpunkt nicht mehr im Wasser. Ja, wir haben dort eine Schlange gesehen, die ich jetzt auch selbst nicht bestimmen könnte. Aber sie war auch gar nicht so klein. Man hat erst gedacht, ach ja, die ist vielleicht nur so 50 Zentimeter groß oder lang. Das lag aber daran, dass wir das Ausmaß der Schlange gar nicht im ersten Blick erfasst haben. Also letztlich war sie doch nicht ganz klein. Und ich weiß nicht, Matthias, habt ihr inzwischen rausgefunden, was für eine Art das gewesen ist?
Selbstverständlich. Ich habe natürlich mein Netzwerk aktiviert. Danke nochmal an Simon dafür. Mit größter Wahrscheinlichkeit ein Helicops angulatus, also eine Wasserschlange. Viele hatten ja erst gemutmaßt, dass es eine Schlange ist, die sich gerade häutet und sich mal zum Spaß ins Wasser gelegt hat. Ist nicht der Fall, aber Entwarnung können wir geben. Es wäre jetzt keiner umgekommen. Aber sie war schon kräftig groß. Das kann man so sagen. Sie war auch sehr entspannt, aber sie war auch angespannt. Das hat man gemerkt. Also wären wir näher gekommen. Sie hatte sich da schon ein bisschen ja, zu uns gerichtet vom Blick und hat beobachtet, was wir so vorhaben.
Was würdest du sagen, wie lang war sie jetzt letztlich? 1,5 Meter vielleicht?
Also auf jeden Fall über 1 Meter. Das würde ich auch sagen. 1,5 Meter würde ich dir zustimmen. Und die Dicke, ich sag mal, ein Gartenschlauch ist relativ dünn dagegen gewesen. Einfach mal, um den Vergleich daherzuziehen. Also es war kein dünner Regenwurm, sondern die konnte schon was. Ja, wir sind ja da im Dunkeln umhergewandert und gewartet. Ich glaube, wir haben so viele Insekten gesehen, aber im Wasser war ja auch einiges los. Wir konnten ja auch was fangen. Es war zwar nur knöcheltief, alles andere, glaube ich, wäre auch unverantwortungsvoll gewesen, wenn wir wirklich ins Tiefe weiter rausgegangen wären. Und ich erinnere mich noch gut an diesen Baumstamm vorne, wo wir vorbeigelaufen sind. Und das sah ja aus, eigentlich wie beim Händler im Aquarium. Das war ja voller Panzerwälse. Also Saugwälse, wie du sagst, haben wir eigentlich gar nicht gesehen vor Ort. Aber Panzerwälse, und das waren ja Corydoras delphax, und das war absolut faszinierend, dass die da zu 200, 300 auf einer Stelle standen.
Absolut, aber das zeigt auch an dieser Stelle, dass man den genauen Blick braucht. Also auf dem ersten Blick sah das gar nicht so aus, als wären so viele Tiere dort. Und wenn man dann genauer geschaut hat, hat man gemerkt, es ist ja alles voll. Ich meine, die Panzerwälse sind ja, schwimmen ja nicht wild da umher, sondern wie gesagt, der erste Blick ist eigentlich nur, da muss was sein. Und dann erst erfasst man, dass ja eigentlich alles voll gewesen ist. Also auch da, ich glaube, das lehrt einen da der Dschungel, dieser genaue Blick. Der hilft enorm. Also eigentlich ist, wenn man lang genug irgendwo hinschaut, haben wir eigentlich immer etwas gesehen. Ist uns immer so gegangen, dass wir sagten, also erst, ja, so viele Fische mögen hier gar nicht sein. Aber je genauer man etwas betrachtet, dann hat man einfach nur gemerkt, wie gut sich die Tiere eben auch tarnen, wie gut sie sich in ihre Umgebung auch eben einfinden und anpassen. Und ja, auch das fand ich immer sehr faszinierend. Zeigt aber auch, dass der Mensch, der sich dort bewegt, ein Stückchen weit ein Fremdkörper ist. Also das lehrt einen auch den Respekt zu sehen. Ja, das ist der Lebensraum der Tiere dort. Und gerade auch nachts, das ist jetzt ihr Raum, in dem sie sich bewegen, in dem sie jagen, andere Tiere fressen. Und wir können da betrachten, müssen aber auch schauen, dass wir nicht zu sehr in ihren Raum eben eindringen und sie bei etwas stören.
Ja. Und in dem Gewässer, wir sind ja immer noch hinter dem Dorf unterwegs, wir sind ja noch gar nicht weit weggefahren, waren natürlich auch verschiedene kleinere Salmler, natürlich auch wieder Jäger, die von den Salmler profitierten. Die haben wir alle nachts gefunden, als wir am nächsten Morgen da waren und gedacht haben, Mensch, jetzt bei Licht kann man vielleicht auch mal ins Wasser. Wir sind, glaube ich, gar nicht mehr richtig rein, weil es sich gar nicht gelohnt hat. Wir haben tagsüber an diesem Ort nichts gesehen, also ich übertreibe jetzt. und nachts eigentlich die absolute Fülle und Breite des Tierspektrums, was da eben vor Ort lebte.
Genau, was aber auch zeigt, die Tiere sind da, wir sehen sie nur oft nicht oder sie verstecken sich an der passenden Stelle. So wie wir unseren Rhythmus haben, haben die Tiere eben auch ihren Rhythmus. Und genau, es ist alles da. Wie gesagt, man hört es oft, sehen tut man es eben nicht permanent. Aber das, ja, es gibt auch viele kleine Stellen natürlich, die wir unter Wasser betrachtet haben. Was ich allgemein überhaupt immer sehr spannend gefunden habe, ist, dass viele Ausschnitte, die wir dort gesehen haben, sahen aus wie ein perfekt eingerichtetes Aquarium. Also mit allem Enrichment, was man sich so vorstellt. Die Natur macht uns das vor. Natürlich im Aquarium bilden wir es hier nur nachher ab. Aber wenn wir solche Lebensräume schaffen, dann kann man sich auch denken, dass sich die Fische auch dort entsprechend wohlfühlen. Denn das ist das, was wir ja auch vorgefunden haben vor Ort.
Das stimmt. Wir haben ja das Camp auch nochmal verlassen. Also wir hatten ja so ein lustiges Metallboot, was ja auch, sag mal, relativ zügig vorankam, nicht so schnell wie unser Speedboot über den großen Fluss. Und dann sind wir ja auch weitergefahren in einen, ich sag mal, 2-3 Abbiegungen weiter auf die andere Seite vom Fluss und sind dann haben einen Dschungelwalk gemacht. Ich sag's jetzt mal umgangssprachlich.
Absolut.
So. Und dann sind wir an eine Stelle gekommen, wo plötzlich, ich weiß nicht, ich sag mal Wasserbassins waren, aber irgendwie sah das aus wie Holzlatten, die in den Boden gestampft waren und da war Wasser drin und das stand da drin.
Ja.
Wofür war das gemacht? Wer hat das gemacht?
Also zum einen, ja, wir sind wirklich so durch den Dschungel durch, dass unser Guide auch eine Machete dabei hatte, weil der Dschungel nimmt sich dann auch immer, auch wenn es da einen Trampelpfad gab, aber er musste da entsprechend durch. Und ja, es waren tatsächlich dort Orte für entsprechende Wildfänge, die dort dann auch ja weiter gezüchtet wurden. Und auch das hätten wir überhaupt nicht erwartet, dass sich so ein Ort mitten im Dschungel eben dort findet. Vorbei an auch wieder sehr beeindruckendem Schwarzwasser. Also wer das nicht kennt, muss man sagen, wenn man mit seinen Beinen drinsteht, wirken die eigenen Beine plötzlich ganz rötlich. Es ist also klares Wasser, man hat eine hervorragende Sicht und gleichzeitig aber diese doch sehr rötliche Färbung. Und das galt auch für die dortigen Wasserbassins, wo im Wasser wieder einiges los war, aber auch drumherum sich einige Tiere tummelten. Also auch wieder sehr beeindruckende, sehr große Spinnen, die sich dort an verschiedenen Stellen einfanden. Und ja, du als Experte, Matthias, kannst mir wieder besser sagen, was im Wasser genau gewesen ist an Fischen.
Ja, ich habe tatsächlich noch meine GoPro-Aufnahmen nicht alle ausgewertet. Ich habe aber beim Durchsehen schon gemerkt, wir haben gar nicht alles gesehen. Also die Kamera hat einiges mehr drauf. Das werden wir mal unten in diesem Podcast ranfügen. Was klar war, rote Neons wurden da gezüchtet, also einfach Ornamental Fish. Das ist natürlich für die auch immer mehr ein Thema, ein Erwerb. Das haben sie da wirklich in Ruhe abgelegen gemacht, weil in den Flüssen, wir haben ja selber nicht immer rote Neons gesehen oder überhaupt auch keine anderen Neonarten. Ja. Insofern, die haben schon versucht, dieser hohen Nachfrage da irgendwie eine Möglichkeit zu bieten und die da in den Gewässern zu züchten. Kleinere Buntbarsche waren noch drin. Das konnte ich so vorab schon in den Videos sehen. Aber was es ist, würde ich auf jeden Fall hier in die Shownotes dieses Podcasts unten reinschreiben und natürlich auch mit den Bildern. Was wir auch hatten, wir hatten, glaube ich, überall Termiten. Also egal, wo wir waren, waren Termitenbauten und es waren immer verschiedene Insekten und auch Wespenarten unterwegs. Ich glaube, das war auch am Ende dieser Bassins ein Riesenproblem. Ne?
Ihr seid ja, also da hatte unser Guide hatte sicherlich ich sag mal 30, 40 Wespen auf sich sitzen. Die Wespen gingen auf bestimmte Farben, das hat man gemerkt. Ja, also er trug etwas so hellblaues und das hat aus irgendwelchen Gründen die Wespen auch angezogen. Termiten gab es wirklich zuhauf, also einerseits beeindruckend, welche Wege und Straßen sie bauen oder Dinge abtransportieren, aber man hat natürlich auch gleichzeitig die Schäden gesehen, also wie manche Bäume wirklich komplett zerfressen waren schon von den Termiten. Ich hatte sie kurz auch an den Beinen und da ging es bei mir an den Beinen auch ganz gut ab, aber ich bin sie relativ schnell wieder losgeworden. Aber genau, das ist das, was ich eben meinte. Wir sind die Beobachter. Wir sind als Menschen diejenigen, die plötzlich in diese Räume eindringen und auch diese Termitenstraßen. Wir haben sie in dem Moment gestört, haben sie gar nicht auf den ersten Blick als solches wahrgenommen. Erst als wir so richtig eben drin gestanden haben. Ich glaube, das stellt sich kaum jemand so vor, wenn man sagt, da gibt es einen Ort, wo eben jetzt die roten Neons gezüchtet werden. Dann denkt man nicht, dass man wirklich erst durch den Dschungel da durchgeht, Trampelfahrt mit einer Machete voran und dann eben an solches oder solche Wasserbassins dort vorfindet.
Ja, und Strom gibt es da auch nicht. Also war auch nicht notwendig, sondern es sind einfach nur irgendwelche Behältnisse aus Holz gebaut in den Boden, wo man dann die Fische vermehrt und die dann eben zum Saisonende wahrscheinlich dann abfischt. Wir haben aber nicht nur geguckt, das klingt ja jetzt alles noch wie eine, sag mal, normale Reise, bisschen wie im Zoo. Wir haben ja vor Ort auch dann wirklich jedes Gewässer getestet. Und ich glaube, du hast ja auf dieser Reise das erste Mal einen Wassertest gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Absolut. Ich hatte vorher davon keine Ahnung. Also das Einzige, was ich hätte gekonnt, wäre pH-Wertbestimmung. Aber wir haben ja deutlich noch mehr gemacht. Also es war klar, dass wir überall dort verschiedene Dinge gemacht haben. Also zum einen haben wir uns natürlich vor Ort angesehen, welche Fische wir dort sehen und das auch niedergeschrieben. Und dann war ja ganz wichtig auch zu sehen, unter welchen Umständen eben die Fische in welchen Populationen in etwa auftreten. Und wir hatten ja schon eine stark unterschiedliche Wassertemperatur, was ganz wichtig ist, das natürlich auch zu sehen. Auch in der Ableitung, was bedeutet das in den Aquarien? Also was ist da die Temperatur, unter denen der jeweilige Fisch eben auch gut leben mag? Unterschiedliche pH-Werte, das ging ja von 4,5 bis zu 6,3 oder so, wie es insgesamt divergiert hat. Teilweise auch besondere Werte im Bereich von Eisen, Magnesium etc., Kalium, was wir mitbestimmt haben, Dichte. Also klar, das ist so das übliche Programm, was wir an jeder Stelle gemacht haben. Und zwar, das ist ganz wichtig, das haben wir natürlich gleich am Anfang auch immer vorgenommen, ne? Also nicht erst, wenn wir Menschen dann diesen Raum betreten, sondern haben das da gemacht und auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, wie du es gerade erst geschildert hast, ne? Wie ist die Situation eben abends, wie ist sie eben tagsüber? Und das ist ja, glaube ich, der Bereich der Feldforschung, der eben auch sehr hilfreich ist, weil es dazu ja wenig Materialien auch gibt. Also das heißt, das, was wir dort gemacht haben, leistet tatsächlich einen Beitrag im Verständnis über die jeweiligen Fische, über die jeweiligen Lebensräume und ja, trägt dazu bei, ein besseres Bild eben zu bekommen.
Vollkommen richtig. Und ich habe jetzt gerade noch das Bild mal gerade rausgesucht. Da sitzt du mit Janine, die war ja auch in unserer Gruppe, eine niederländische Zoofachhändlerin. Ihr beide habt zusammen zuverlässig getestet. Und das hat man halt immer auch zu zweit gemacht. Das war ja schon alles in der Gruppe und gemeinsam. Und die Wasserwerte, wen es interessiert, könnt ihr auf der Expeditionsseite und Beschreibung nachlesen. Unter mein JBL Expedition und dann eben Kolumbien 2 auswählen. Heiko ist gerade in der Vorbereitung und die werden in Kürze online gestellt. Es ist spannend, was auch die anderen Gruppen zu anderen Tagen gemessen haben, weil auch da ist es nicht unbedingt immer konstant gewesen. Und das zeigt auch, wie die Fische, in welcher Breite von Ansprüchen sie eigentlich sehr gut zurechtkommen und sich auch vermehren. Ja, jetzt sind wir ja auf dem Rückweg. Wir waren ja im Dschungel, wir waren bei diesem Gewässer und da waren natürlich verschiedene Bachläufe. Da haben wir Fotos gemacht, auch immer wieder angehalten, nach Tieren geguckt, am Wegesrand was gefunden, stehen geblieben. Es ist ja nicht, dass wir spazieren gehen von A nach B, sondern es kann sein, dass man plötzlich an einem Ort länger stehen bleibt. Wenn ich jetzt überlege, auf diesem Weg zu diesem Dschungelstück, da sind wir ja an einer großen Wasserkreuzung stehen geblieben. Und wir waren ja das erste Boot und plötzlich war der Guide ganz aufgeregt und hat nach rechts und nach links gezeigt. Was war da los? Was ist da passiert?
Ja, erst wussten wir es nicht genau. Ich meine, wenn man auf so einem Boot ist und weiß, es können alle möglichen Tiere dort auch im Wasser sein, kommt natürlich die Frage, ist das vielleicht ein Kaiman oder was auch immer? Plötzlich kam etwas aus dem Wasser und wir waren uns nicht so ganz sicher. Und plötzlich blubberte es immer mehr um uns herum und es waren eben die dort für diese Region typischen, aber auch nach wie vor sehr seltenen Wasserdelfine. Die Delfine sind etwas kleiner als die Meeresdelfine und sind ja in der Färbung nicht nur grau, sondern haben so einen leichten rosa Schimmer, sehr unterschiedlich. Der eine oder andere ist etwas mehr sogar rosa. Und die tauchten in größerer Zahl auf. Also ich sag mal, bei dem ersten waren wir erstmal total fasziniert, aber wir haben immer mehr dann auch tatsächlich gesehen. Teilweise 3, 4 Delfine auf einmal, die vor uns waren, neben uns, hinter uns. Und ja, auch das gehört absolut für mich zu den Highlights dieser Reise. Man, es ist was völlig anderes, einen Delfin einmal zu sehen in einem Zoo, wo man ihn natürlich ganz intensiv betrachten kann, was auch sicherlich ein schönes Erlebnis ist, aber ihn so in der Natur zu erleben, wo der Delfin offenbar auch ja gewisses Interesse an uns hatte, also das hat man gemerkt, also sie kamen wirklich immer auch wieder in die Nähe unseres Bootes. Und mal hat man also nur ein bisschen die Flosse gesehen, mal konnte man das Maul sehen und die Köpfe. Also ja, wir sind an verschiedenen Stellen dort gewesen und immer wieder sind uns die Delfine dort begegnet. Und ja, sicherlich das, wenn man an Orten ist und dann merkt, es ist über und unter Wasser dort alles möglich. Ich habe Videoaufnahmen davon gemacht, die dann zusätzlich noch sehr schön sind, weil man hat gleichzeitig das Gekrächze der Aras gehört, die also auch gerade in der größeren Population über uns hinweggeflogen sind. Und das macht dann das Bild auch ja wirklich rund, wenn man sieht, wo das Leben sich überall eben abspielt.
Ja, und kurz daneben war ja sogar eine kleine, ich sag mal, Sanddüne oder Strandbereich, würde man jetzt umgangssprachlich vielleicht sagen. Da haben wir sogar noch Schildkröteneier gesehen. Ja. Die haben wir natürlich nicht ausgebuddelt, aber wir haben in einer Kuhle gesehen, dass da Eier abgelegt wurden. Da war schon wieder der nächste Tümpel. Die ersten sind schon gleich wieder ins Wasser und haben Fische gefangen. Und genau an dieser Sandbank vorne, wo wir uns dann mal erfrischt haben, weil es ist ja auch unheimlich warm da vor Ort gewesen an dem Tag, ist ja so ein Ast im Baum, im Wasser gewesen. Und dann haben wir noch aus Spaß gesagt, oh, wenn wir jetzt hier auf dem Boden rumwarten, nicht, dass wir auf den Rochen treten. Und genau an dieser Stelle ist ja bei der anderen Gruppe leider jemand wirklich von einem Rochen gestochen worden. Ich hatte das ja mit dem im Podcast mit Heiko schon erklärt, ist alles gut gegangen, konnte schnell verarztet werden. Aber auch das zeigt, wir haben gar keinen Rochen gesehen und der andere hat gleich persönlichen Kontakt mit dem Rochen. Und auch andersrum, die anderen haben die Delfine gar nicht so wie wir gesehen. Wir konnten Aufnahmen machen, Fotos, alles an mehreren Orten. Die anderen Gruppen haben sie einmal auftauchen sehen. Also auch da die richtige Zeit, der richtige Ort. Es ist einfach auch ein bisschen Glück und man braucht auch vor allen Dingen Ruhe und Ausdauer, um die Tiere zu finden. Der eine sieht es, der andere nicht. Das ist wirklich auch ein bisschen Glück.
Ja, ich glaube, an dem Ort hatten wir auch eine Maulwurfsgrille noch gesehen, ja, ne, wenn ich das richtig erinnere. Also viele Tiere im Kleinen und Großen. Auch eine Menge Wespen waren dort. Ja. Also eigentlich jede Stelle, an der man schaut, entdeckt man dort etwas und wir werden viele Tiere in der Tat sogar gar nicht erkannt haben. Das ist sogar wahrscheinlich, dass wir über einen Rochen hinweggeschwommen sind, aber wir haben ihn einfach nicht gesehen, weil die Tiere natürlich auch gut getarnt sind. Das sollen sie auch sein.
Ja, also es ist Wahnsinn. Wir könnten, glaube ich, wenn wir die Fotos durchgucken, noch viel mehr über Tiere sprechen. Aber der Ort zeigt eigentlich, wir waren ja gar nicht nur aquaristisch unterwegs, sondern es ist ja die volle Breite des Tierreichs, die einen da erwartet und sich aufzeigt. Wenn ich jetzt an das Dorf nochmal zurückdenke, wir waren ja nicht in einem Hotel, also sowas gibt es ja im Dschungel nicht. Wie stelle ich mir das denn vor, dieses soziale Miteinander mit den Indios? Haben wir bei den Indios richtig geschlafen? Waren wir Teil des Dorfs oder hatten wir, ich sag mal, wie eine Jugendherberge schon ein bisschen mehr Komfort? Wie kann man sich diese Situation vorstellen des Schlafens?
Wir waren wirklich mitten integriert in dem Dorf. Es wurde für uns gekocht. Wir haben also nicht selber jetzt kochen müssen, aber wir haben wirklich landestypisch gegessen. Also das heißt, ja, es gab so Taler aus Kochbananen, es gab Reis, wir hatten Kichererbsen noch mit dabei und uns wurde ein Piranha dann serviert, also ein Stück von einem Piranha, kein ganzer auf dem Teller, der übrigens sehr schmackhaft geschmeckt hat. Und wir haben schon auch gemerkt, dass die Einwohner dort auch Interesse an uns hatten. Also da gibt es ja auch nicht jetzt so viel Abwechslung. Und insofern, ich meine, wir waren als Gruppe ja auch sehr auffällig. Nicht nur, weil wir eben in ihrem Dorf waren, sondern zusätzlich haben wir alle die T-Shirts getragen, die ja auch nochmal für Kolumbien sprachen und JBL, unsere Expedition. Wir haben auch das ein oder andere T-Shirt nachher verschenkt an dann auch die Dorfbewohner, die sich wahnsinnig darüber gefreut haben. Also ich glaube, das war auch so dieses gegenseitige ja, Respektieren oder auch Bewundern, was der andere dort macht. Was ich sehr bewundert habe, ist, wie ja, aus unserer Sicht natürlich, wie ärmlich dort die Bevölkerung war, aber gleichzeitig wie fröhliche Gesichter man eben dort auch gesehen hat. Es gibt dort nicht die für uns ganz normalen Zerstreuungen, die wir an jeder Stelle irgendwie haben. Also wir haben ja neben unserer Arbeit aber auch ganz viel Zerstreuung durch kulturelle Angebote, durch Musik, die wir hören, ob Spotify oder sonstiges, über Fernsehsendung, keine Serien oder irgendwas. All diese Ablenkungen sind gar nicht da. Mediennutzung, Handys, spielt alles gar keine Rolle. Keine Bücher, denen man sich dort intensiv jedenfalls widmet. Sondern es ist vieles einfach konzentriert auf das Hier und Jetzt. So war jedenfalls mein Eindruck. Die Menschen dort haben nicht viel. Es sind sind die Dinge, glaube ich, die ihnen selbst sehr wichtig sind. Neben natürlich der Nahrung, aber auch die Alltagsbeschäftigung, wie dass man sich, dass die Wäsche gewaschen wird, getrocknet wird, die Beschäftigung mit Kindern. Also ja, es gab dort eben auch eine Schule. Es wurde da auch Spanisch und Englisch unterrichtet und Mathematik. Also das haben wir so mitbekommen. Das ist die große Chance sicherlich, die man sonst so gar nicht hat, diesen Alltag auch mitzuerleben, was man als Tourist ja sonst dort nicht tut. Und unsere Gegebenheiten waren dann eben auch einfach. Also wir haben die Toiletten mitbenutzt, war dann öffentliche Toiletten. Das ist also nicht so, dass jedes Haus eine eigene Toilette dort hat, sondern es gibt Gemeinschaftstoiletten, getrennt nach Männern und Frauen. Aber auch ansonsten sehr einfach abgetrennt. Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, also man die Spülung funktioniert dann durch einen Eimer Wasser und da hat man das dann eben hinterher gegossen. Das war tagsüber, fand ich völlig in Ordnung. Im Dunkeln muss man sich das schon noch ein bisschen anders vorstellen, wenn man dann nochmal geht und geht dann wirklich vorbei an den Kröten, größere Spinnen, die auch da in der Toilette dann eben vorzufinden waren und das alles eben nur mit einer Taschenlampe, denn andere Lichtquellen gab es dann ja dort nicht so richtig. Dann ja, da merkt man eben auch, unter welchen einfachen Umständen eben dort gelebt wird und da waren wir eben mittendrin. Ja, wir haben in einem der Holzhäuser dort dann die Nacht verbracht in einem Zelt. Also wir waren mehrere Zelte, die dort für uns aufgebaut worden sind. Und naja, es war schon ziemlich warm dort. Wir hatten dann erst überlegt, ob wir die Abdeckung des Zeltes abnehmen. Der Blick nach oben in den Giebel zeigte dann aber, dass dort einige Fledermäuse hausten. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn die dann jetzt auf das Zelt sich entleeren, dann ist es vielleicht doch besser, wenn wir diese Plane da drüber lassen. Und es ging dann irgendwie auch, dass es nicht uns zu warm war. Aber als wir ins Zelt hineingegangen sind, mussten wir erstmal sehen, dass wir eine der Kakerlaken da rausbringen. Und als wir dann wirklich für die Nacht und das Licht dann auch ausgemacht haben, erinnere ich mich noch gut, dass ich dachte, oh, jetzt hat es plötzlich angefangen zu regnen, weil man hörte so ein leichtes Tröpfeln. Aber irgendwann war dann klar, nee, so ein richtiger Regen ist es doch nicht. Und beim genaueren Hinsehen, ja, war das dann eben das Geräusch von der einen oder anderen Kakerlake, die über das Zelt gelaufen ist. Man hörte also leicht diese Beine, wie sie dann eben über das, ja, über das Zelt krabbelte. Und ein Moment, der war dann auch nochmal sehr besonders, als wir es dann abgeleuchtet haben mit der Taschenlampe, saß tatsächlich dann auch eine Spinne an einer Stelle. Zusätzlich durch die Taschenlampe wirkte die dann plötzlich riesengroß. Also ja, das sind die Dinge, mit denen man dort klarkommen muss. Und ich denke, für die Menschen vor Ort ist aber das normal, dass sie ja das auch so kennen. Dass eben einige Tiere, die wir hier in Deutschland in unserem Alltag natürlich überhaupt nicht so kennen, einfach um sie herum sind. Ich muss aber auch sagen, man gewöhnt sich ganz gut daran. Also es ist dann der erste Schrecken, weil wenn man mal so eine große Spinne unter seinem T-Shirt hatte, war dann auch relativ schnell verflogen. Wenn man sagt, ach ja, guck mal, da ist wieder so eine Spinne, da ist auch wieder eine. Also auch daran mag man sich gewöhnen. Aber natürlich ist der Standard insgesamt sehr niedrig. Eine Sache möchte ich aber hier auch nochmal hervorheben. Es hat wirklich niemand aus unserer Gruppe irgendwelche Magen-Darm-Probleme gehabt während der Reise. Ich habe auch von keinem etwas dort gehört. Also wenn man denkt, der hygienische Standard ist doch sehr tief, es müsste doch dann eben zu Problemen führen. Also bei uns war das nicht der Fall. Ich glaube, wir haben die richtigen Sachen dort gegessen, also die wirklich verträglichen. Und man achtet natürlich trotzdem auch bei den beschränkten hygienischen Möglichkeiten aber darauf, dass das halt alles eben sauber ist. Und also toi, toi, toi. Ich habe überhaupt von der ganzen Reise überhaupt keine Blessuren davongetragen. Bin ich einmal krank gewesen, habe also gar nichts gehabt. Also insofern heißt es nicht, dass ein niedriger Standard dazu führt, dass man deswegen gleich krank werden müsste.
Ich denke, man muss sich nur umgewöhnen. Du hast ja die Toilettensituation beschrieben. Jetzt mag man an öffentliche denken, auf den Autobahnen, wo man sich vielleicht ekelt vor, weil sie nicht sauber sind. Die Toiletten waren ja total sauber. Der Eimer, der rechts daneben stand, nämlich für das, was man sonst in die Toilette wirft, ist eine Gewöhnungssache. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ansonsten war eigentlich wirklich alles sauber. Und auch, wie du sagst, die Kakerlaken, die waren recht groß und die sind auch sicherlich in die Taschen geklettert. Wir haben sie nicht mit nach Hause genommen. Ist reine Gewohnheitssache, ist nicht gefährlich. Und ja, also selbst wenn man sagt, mit anderen Menschen zusammenschlafen, da schnarcht ja jemand, wir beide haben uns das Zelt ja teilen dürfen mit einer sehr lustigen Unterlagenkonstruktion. Wir hatten ja eine zweigeteilte Unterlage, wo die Knie auf dem Fußboden lagen dann. Der andere hatte eine Luftmatratze, wo keine Luft drin war. Also es ist abenteuerlich, aber nichtsdestotrotz waren wir so voller Tatendrang, dass es eigentlich gar nichts ausgemacht hat, wenn die Nacht halt mal kurz war oder ein bisschen unruhiger, glaube ich.
Absolut. Außerdem, mir hat es einfach gefallen, dass wir in dieses Dorf so integriert waren und dass wir jetzt nicht irgendwie für uns einen ganz anderen Standard davor gefunden hätten. Das hätte nicht gepasst. Also insofern, wir waren Teil dessen und haben uns auch auf diese Dinge eingelassen und das war gerade die Stärke. Und ich muss sagen, dass ich aber trotzdem nach jeder Nacht irgendwie morgens nicht wie gerädert aufgewacht bin, sondern ich fühlte mich jeden Morgen voller Tatendrang. Also das war schon in Ordnung. Ich hatte trotzdem jedes Mal letztlich dann einen guten und tiefen Schlaf, weil wir ja auch viel unternommen haben den Tag über. Und ja, selbst wenn man mal wegen irgendwas kurz wach wurde, aber danach bin ich immer wieder in den tiefen Schlaf gefallen.
Ja, und neben dem ganzen Ein- und Auspacken, was wir irgendwie jeden Tag gefühlt 10-mal machen mussten für den Eintritt, für den nächsten und Sonnenmilch auftragen und also das war ja irgendwie das Ritual, was man jeden Tag hatte. Was waren denn deine Highlights der gesamten Expedition und vielleicht auch so deine Eindrücke, wo du sagst, die bleiben wahrscheinlich für die Ewigkeit in deinem Kopf hängen von der gesamten Reise?
Das ist wirklich schwer zu sagen, Matthias, weil es doch so viele Dinge waren. Also einen Aspekt haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist die Gruppe selbst. Denn die Gruppe selbst war auch schon sehr besonders, sind ja doch Menschen zusammengekommen, ganz unterschiedliche Altersklasse, also in unserer Gruppe von 27 bis 63. Aus unterschiedlichen Berufen, akademisch, nicht akademisch, aber alle mit einem Faible für Heimtiere, alle mit einem Faible für Aquaristik. Und ich fand es auch schon ein Highlight, diese unterschiedlichen Perspektiven mitzubekommen und sich auszutauschen. Es war ein enormer Fokus auf dieser Reise, auf das, was wir jeden Tag erlebt haben, ohne andere Störungen, die dort irgendwo waren. Und einerseits dieses gemeinsame Erleben ist dann für mich ein Highlight gewesen, aber auch sich mal da herauszuziehen. Ich weiß, als wir in Mavikure ankamen, hat es furchtbar geregnet. Also man sieht diese fantastischen Berge, sowas habe ich auch noch nie gesehen, solche Berge. Und wir waren dort ja auch in dieses Dorf integriert. Und es kam vom Berg, wo wir erst gesagt haben, was läuft da alles runter? Aber es waren alles viele kleine Wasserfälle, weil einfach solche Massen herunterkamen. Und wir waren auch nass bis auf die Knochen. Also ich war es jedenfalls an meinem Platz im Boot. Und So, und dann haben wir dort geschlafen und am nächsten Morgen bin ich, glaube ich, schon um kurz vor 5 auch aufgestanden und habe dann einfach, ja, mir das betrachtet, wie die Berge aussehen und auch dieser Ort voller Mystik. Ich habe einen Jungen gesehen, wie er geangelt hat und wie der Tag als solches so erwacht mit all den Geräuschen. Also für mich sind es auch diese vielen kleinen Momente, mal alleine, mal in diesem Austausch, in dieser Gruppe, der ganz toll war. Also ja, das gehört zu meinen Highlights, aber es gehört auch zu meinen Highlights, beispielsweise dann in Rida einen Kaffee getrunken zu haben bei einer Frau, die immer unglaublich gestrahlt hat und noch schon ein bisschen älter war und die mir den Kaffee dahingestellt hat. Der schmeckt übrigens hervorragend, weil ja auch viel Kaffee aus Kolumbien kommt und auch das gehört irgendwie dazu, ne? Dass man sich gar nicht groß verständigen kann mit ein paar Brocken Spanisch, aber dass man sich gegenseitig ein Lächeln schenkt. Und ich bin ein paar Mal dahin gegangen, habe einen Kaffee getrunken, aber vor allen Dingen, weil mir hier der Ort einfach so gut gefallen hat. Also dieses Eintauchen auch in die Gesellschaft, nicht nur, wie du gerade zu Recht sagst, als Tourist rein betrachtend, sondern klar haben wir vieles betrachtet, aber auch so den Eindruck zu haben, nee, jetzt sind wir vor Ort und sind auch ein Teil des Ganzen, das gehört für mich zu den absoluten Highlights, die ich auch so noch nie erlebt habe. Und ich war schon wirklich viel auf Reisen und es war jetzt auch bestimmt schon meine 6., 7. Dschungelerfahrung. Aber so tief eingetaucht bin ich tatsächlich vorher noch nie mit der Bevölkerung und das war schon mal sehr Besonderes.
Ja, Gordon, vielen, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke und Emotionen, glaube ich, die du hier richtig gut rüberbringen konntest von dieser Reise. Es freut mich, dass du ein Teil im Podcast Tropenfieber von JBL warst. Und dass du dir auch die Zeit dafür genommen hast. Und ich bin mir sicher, wir haben ja so ein kleines Revival mit unserer Gruppe geplant im nächsten Jahr. Das zeigt ja auch, wie toll wir miteinander da in diesen 14 Tagen umgegangen sind. Da freue ich mich drauf. Spätestens da sehen wir uns persönlich wieder, aber wahrscheinlich auch wegen anderer Sachen schon viel früher.
Ganz bestimmt. Euch auch nochmal ganz herzlichen Dank.
Super, Gordon. Dann dir eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.
Und natürlich möchte ich dir noch sagen, worum es in der nächsten Episode geht. Wir sind diesmal nicht im Dschungel, sondern in einer Hafenstadt in Puerto Inirida, dort, wo das Militär stationiert ist, wo Zierfische für den Export in die Welt vorbereitet werden. Wir haben Zierfische in der Natur beobachtet und all das werde ich mit Ilja Strelko berichten, diskutieren, denn wir haben da schöne Tage verbracht und tolle Entdeckungen gemacht und auf diese Reise, da möchten wir dich auch in der nächsten Episode wieder mitnehmen.